Genau, mein Thema heute Morgen ist, Gott ist es, der rundherum für uns sorgt. Gott ist es, der rundherum für uns sorgt. Und ich denke, weil in der Bibel steht, also Jesus selbst hat es uns gesagt, ob wir nicht meinen, dass unser Vater alles weiß, was wir brauchen, bevor wir es ihm sagen. Das steht in Matthäus 6, Vers 8 und steht auch noch an anderen Stellen. Aber ich habe mich jetzt auf Matthäus 6, Vers 8 beschränkt, denn euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet. Also er hat uns alles gegeben. Wir haben es heute Morgen schon gefeiert im Abendmahl, dass Jesus uns alles gegeben hat. Als Jesus am Kreuz für uns gestorben ist, hat er alles getan, damit wir den Rest unseres Lebens aufgebaut, gestärkt, ermutigt sein können, ne? Ermutigt werden, ermutigt sein dürfen. Alles das hat Jesus schon am Kreuz für uns vorbereitet, sodass wir das jeden Tag empfangen können, empfangen dürfen. Und er hat uns auch die Kirche gegeben, ne? Also die Gemeinschaft gegeben, die Gemeinschaft der Gläubigen. Hat er uns gegeben zur Unterstützung, damit wir zusammenkommen können, damit wir einen guten Rahmen haben, damit wir uns auch gegenseitig ermutigen können und damit wir uns auch gegenseitig auch aneinander schleifen und reiben können. Ja, auch da, dass wir einfach immer mehr zu dem hinwachsen, wie Jesus uns gedacht hat, wie Jesus uns geschaffen hat. Er hat alles gegeben. Ja, hat uns die Kirche gegeben, hat uns Freude gegeben, hat uns den Heiligen Geist gegeben und er hat uns auch Versorgung gegeben und all das, was wir brauchen. Und dazu hat er uns auch noch fähig gemacht, dass wir die Dinge von Gott verstehen und umsetzen können. Ne? Hauptsächlich durch seinen Heiligen Geist hat er uns fähig gemacht, dass wir all das, was wir in der Bibel lesen, auch verstehen können und auch richtig anwenden können in unserem Leben, sodass wir den Segen und die Güte Gottes erfahren, aber auch die Menschen um uns herum erkennen, wie gut Gott ist, was wir heute Morgen auch schon gebetet haben, dass die anderen um uns herum erkennen können, dass Gott einen Unterschied macht, dass Gott ein guter Gott ist, dass er unser Leben auf ein festes Fundament gestellt hat. Und Gottes Wille ist auch, dass wir auferbaut werden. Er baut uns zu einem herrlichen Tempel Gottes, ein Haus Gottes auf zwei Beinen, hat jemand gesagt. Wir sind ein herrlicher Tempel Gottes, wir sind das Haus Gottes auf zwei Beinen. Jeder einzelne von uns, der an Jesus glaubt, ist das Haus Gottes. Ja, wir brauchen keinen Tempel mehr in Jerusalem bauen oder an irgendeinem anderen Ort, sondern Gott wohnt in uns durch seinen Heiligen Geist und er will all das in uns machen. Und deswegen hat er auch Dinge eingerichtet, Gott, einfach für uns, dass wir aufgebaut werden. Und einmal ist der Glaube, wenn wir an Gott glauben, der Glaube ist für das Herz. Ne? Der Glaube wohnt in unserem inneren Menschen. Ne? Die Bibel sagt, der Mittelpunkt von uns ist unser Herz. Und der Glaube, das ist für das Herz. Alles, was unseren Lebensweg bestimmt, das kommt aus unserem Herzen. Ne? Deswegen sagt auch die Bibel, dass wir auf unser Herz auch ganz besonders aufpassen sollen, ne? Was wir reinlassen, wie wir damit umgehen. Wir sollen ganz besonders unser Herz bewahren, denn es ist die Quelle des Lebens. Ne? Das Herz ist die Quelle des Lebens und der Glaube wohnt auch in unserem Herz. Und Glaube ist eine reale Kraft, die in unserem Herz wirkt. Also der Glaube ist nicht nur irgend so was Diffuses, naja, mal geht's, mal nicht, sondern der Glaube ist eine reale Kraft und die wirkt in unserem Herzen. Der Glaube beginnt damit, dass wir glauben, dass Jesus lebt. Der Glaube, dass Jesus lebt, ist das Fundament für uns und für unsere Hoffnung. Und ich möchte heute etwas auf das Thema Hoffnung eingehen. Wir haben am Freitag schon bisschen über Hoffnung gesprochen, hat sich so ergeben, ne? Und dachte heute nochmal, ich gehe nochmal auf das Thema Hoffnung ein. Also der Glaube ist für das Herz und die Hoffnung ist für die Gedanken. Ich weiß nicht, ob das neu ist für euch oder nicht, aber der Glaube, der wohnt in unserem Herzen, aber die Hoffnung ist das, was unsere Gedanken beschäftigt. In unseren Gedanken hoffen wir, dass das, was wir glauben, jetzt gleich oder irgendwann in naher Zukunft lebendig wird, dass wir das sehen können, ne? Das, was wir hoffen. Im Hebräer 11, Vers 1 heißt es, der Glaube ist der tragende Grund für das, was man hofft. Ne? Der Glaube ist die Basis, das Fundament, was in unserem Herzen wohnt. Ne? Und wir hoffen darauf, dass das, was jetzt schon in unserem Herzen ist, dass wir das in Zukunft sehen können. Im Vertrauen zeigt sich jetzt schon, was man noch nicht sieht. Ne? Vertrauen und Glauben kann man an der Stelle, wird gleichgesetzt. Also der Glaube wohnt in unserem Herzen und wir hoffen darauf, dass das, was wir glauben, dass wir das bald erleben. Ja, der in unserem Herzen wirksame Glauben schafft in unserem Denken Hoffnung. Der Glaube, der im Herz wohnt, schafft in unserem Denken Hoffnung, auf dass sich all diese Umstände, die wir jetzt noch nicht greifen können, dass sie sich verbessern. Also Hoffnung auf Gott oder Jesus Christus ist immer die frohe Erwartung von etwas Guten, das Gott für uns vorbereitet hat. Ja? Hoffnung auf Gott oder Jesus Christus ist immer die frohe Erwartung von etwas Guten, das Gott für uns vorbereitet hat. Und Hoffnung ist nicht zweifelhaft oder ungewiss, weil sie einen festen Grund besitzt. Unsere Hoffnung hat einen festen Grund, nämlich Jesus Christus. Jesus Christus ist unsere Hoffnung auf Herrlichkeit, sagt die Bibel. Während Glaube immer in der Gegenwart stattfindet, ne, also glauben kann ich nur jetzt in diesem Moment glaube ich, dass Jesus der Herr ist. Glaube ist immer Gegenwart. Da hatte ich schon mal drüber gesprochen. Und die Hoffnung dagegen ist immer auf die Zukunft ausgerichtet. Ne? Ich glaube jetzt etwas und hoffe, dass ich sehen werde, hoffe, dass es passiert. Und da Gottes Wort für den Glaube steht, dass Gottes Wort dafür bürgt, kann ich sicher sein sogar, dass es geschieht. Also es ist keine diffuse, keine ungewisse, keine zweifelhafte Hoffnung, sondern es ist eine sichere Hoffnung, weil sie schon verbürgt ist, weil Gott sich selbst dafür verbürgt, dass es passiert mit seinem Wort und mit seinem ganzen Sein. Also, wir wissen, glauben, dass Jesus kommt und hoffen, dass es nicht mehr lange dauert zum Beispiel. Das ist eine Art, wo wir erkennen können. Wir wissen, Jesus kommt wieder. Das wissen wir fest in unserem Herzen. Wir glauben daran, aber wir hoffen, dass es bald passiert und nicht erst in 10.000 Jahren oder so. Weil alle sehnen sich danach, dass Jesus wiederkommt. Das ist zum Beispiel ein Beispiel dafür, dass wir jetzt schon etwas fest wissen, schon fest glauben, aber wir wissen noch nicht genau, wann es passiert. Ne? Und so ist das mit vielen anderen Dingen auch. Und Glaube an Gott ist die einzige, die feste Grundlage für Hoffnung. Also jede Hoffnung, die sich nicht auf Gottes Wort gründet, hat keine Grundlage, weil wir nicht wissen, passiert es nicht. Ne? Selbst der Bus, wir haben uns letzten Freitags über den Bus, ne? Einige von euch fahren Bus und keiner weiß so genau, ist der Busfahrer gesund, ist er krank. Ne? Der Bus steht zwar auf dem Plan, theoretisch kannst du es glauben, ne? Theoretisch kannst du es glauben, aber praktisch ist es eine Hoffnung, die nicht unbedingt erfüllt wird. Also von daher, nur Gottes Wort. Ne? Gottes Wort ist ein fester Fels, ein Fundament, auf dem wir stehen. Und Gott erfüllt sein Wort. Und da können wir wirklich, da hat die Hoffnung auch Substanz. Also die feste Grundlage für Hoffnung, die einzige feste Grundlage für Hoffnung ist der Glaube an Gott und Gottes Wort. In Kolosser 1, Vers 27, da heißt es, dabei geht es um ein unbegreifliches Wunder, das Gott für alle Menschen auf dieser Erde bereithält. Ihr, die ihr zu Gott gehört, ne, nämlich ihr, die hier sitzt, wir, die wir hier stehen, sitzen, dürft dieses Geheimnis verstehen. Also wir dürfen das Geheimnis verstehen. Es lautet, Christus lebt in euch. Und damit habt ihr die feste Hoffnung, dass Gott euch Anteil an seiner Herrlichkeit gibt. Ne? Dadurch, dass wir wissen, dass Christus in uns lebt, haben wir diese feste Hoffnung, dass Gott uns Anteil gibt an seiner Herrlichkeit in Ewigkeit. Ja? Und jetzt schon auch hier auf der Erde. Halleluja. Also diese feste Hoffnung, die wir haben, weil Jesus in uns lebt, weil wir Kinder Gottes geworden sind, weil Gott uns das Recht gegeben hat, Kind Gottes zu heißen. Deswegen haben wir diese Hoffnung. Ein unbegreifliches Wunder, sagt Paulus hier. Im 2. Korinther 1, Vers 19, da heißt es, auch Jesus Christus, der Sohn Gottes, den Silvanus, Timotheus und ich euch verkündet haben, war nicht gleichzeitig Ja und Nein. Er selbst ist in seiner Person das Ja Gottes zu uns. Und Vers 20, denn alle Zusagen Gottes erfüllen sich in ihm und auf das, was Christus für uns getan hat, antworten wir zur Ehre Gottes mit Amen. Auch Jesus Christus, der Sohn Gottes, ne? Jesus selbst hat sich dafür verbürgt. Er hat das Ja zu uns gesprochen. Er hat das Ja zu uns gesprochen, als er mit seinem Leben ans Kreuz gegangen ist und sein Leben für jeden Einzelnen von uns gelassen hat, ne? Weil er nicht wusste, Jesus hat für die ganze Welt, es ist fast unvorstellbar, dass jemand für die ganze Welt, für Menschen, die er nicht kennt, für Menschen, wo er nicht weiß, wie sie darauf reagieren, ob sie das annehmen, ob sie es nicht annehmen, ob sie ihr Leben verändern oder ob sie so weitermachen wie immer oder vielleicht sogar noch schlimmer, ne? Mit vielen Menschen wird es immer schlimmer auf Erde. Ne? Sie gehen in einer Abwärtsspirale immer tiefer, in Tod, Gewalt, in Elend, in Not. Ne? Für all diese Menschen hat Jesus schon Ja gesagt, als er sein Leben am Kreuz gegeben hat. Ne? Als er selber sich hat schlagen lassen, sich hat hinrichten lassen. Wie ein Verbrecher, sagt uns die Bibel, ist er gestorben. Und hat so schon Ja zu uns gesagt. Also wenn du Zweifel hast, Jesus hat schon Ja zu dir gesagt. Jesus hat dich angenommen, er hat dich gewollt. Er will dich auch jetzt noch, er will dich immer. Jesus sagt Ja zu uns. Und dann alle Zusagen Gottes erfüllen sich in Jesus. Alles, was Gott jemals in seinem Wort verheißen hat an Segnungen, an Heilungen, an Wiederherstellung, all diese Dinge an Versorgung, all das erfüllt sich in Jesus und hat sich schon erfüllt vor 2000 Jahren. Und deswegen können wir heute das empfangen. Wir müssen uns nicht mehr danach verbiegen, wir müssen nichts dafür tun, sondern wir müssen Jesus vertrauen. Wir müssen unseren Glauben in unserem Herzen glauben und mit unserem Mund bekennen, dass Jesus der Sohn Gottes ist und unsere Hoffnung auf ihn setzen, weil Christus ist die Hoffnung auf Herrlichkeit. Halleluja. Das heißt in Petrus, im 1. Petrusbrief 1, Vers 21, durch ihn, also durch Jesus, habt ihr zum Glauben an Gott gefunden. Gott hat Jesus von den Toten auferweckt und ihm seine göttliche Herrlichkeit gegeben. Und so hat Gott uns auch mit Jesus schon seine göttliche Herrlichkeit gegeben. Die ist jetzt schon auf unserem Leben. Und so, wie wir uns Jesus hingeben, wie wir unseren Sinn verändern, wie wir uns auf Jesus ausrichten einfach, so wird auch schon seine göttliche Herrlichkeit in uns sichtbar, sodass die Menschen um uns herum erkennen können, Mensch, was ist los mit deinem Leben, was hat sich verändert, ne? Warum ist auf einmal bei dir was anders als bei uns? Ja, weil Gottes göttliche Herrlichkeit schon jetzt bei uns ist durch Jesus Christus. Und deshalb setzt ihr jetzt euer Vertrauen und eure ganze Hoffnung auf Gott. Ja, lasst uns unser Vertrauen, unseren Glauben und unsere ganze Hoffnung auf Gott setzen, da, wo es noch nicht sichtbar geworden ist, was wir uns wünschen, dass es jetzt sichtbar wird. Dass es jetzt sichtbar wird, das, was wir glauben. Also setzt euer ganzes Vertrauen und eure ganze Hoffnung auf Gott, weil er ist die Grundlage, weil Gottes Wort ist ewig. Ne? Die Bibel sagt, dass Gottes Wort ewig und unveränderlich ist. Und das Einzige, wenn alles andere vergeht, alles, was wir hier sehen, wenn wir schon gestorben sind, wenn es die Erde nicht mehr gibt, wenn alles weg ist, wenn Kriege alles waren, das Wort Gottes bleibt ewig. Es bleibt am Ende, ist das Wort noch da, wenn alles andere weg ist. In Römer 5, Vers 5 heißt es dazu, die Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden. Gibt auch wieder so ein Sprichwort. Ich finde Sprichwörter teilweise gar nicht so schlecht, weil man kann immer was davon mitnehmen. Und das eine ist, die Hoffnung stirbt zuletzt. Die Hoffnung lässt uns nicht zu Schanden werden. Da, wo keine Hoffnung ist, wir haben auch am Freitag darüber gesprochen, diese Hoffnungslosigkeit, auch gerade bei Depressionen und so weiter, ne, sind darauf gekommen, dass da, wo Hoffnung ist, ist keine Depression. Und da, wo Depression ist, ist keine Hoffnung. Also wenn wir anfangen, wenn wir raus wollen, dann müssen wir wieder neu Gott vertrauen und neu die Hoffnung auf Gott setzen, auf unseren Glauben, auf alles das, was Gott verheißen hat, dass er dein Versorger sein will, dass er uns versorgt nach seinem Reichtum in Herrlichkeit, dass er uns niemals verlässt und nicht vermissen wird, also nicht missen wird. Vermissen ist falsch, der immer bei uns ist, der immer für uns ist. In Jesus haben wir das Ja und das Amen. Ne? Gott ist für dich, ist für mich und deswegen wird auch unsere Hoffnung nie zu Schanden, weil Gott immer einen positiven Weg für uns hat. Auch wenn es schwierig wird, auch wenn es weh tut, auch wenn Schmerzen da sind, wenn vielleicht geliebte Menschen von uns gehen oder andere Dinge, die wir erstmal nicht verstehen. Und trotzdem ist Jesus Christus die Hoffnung auf Herrlichkeit, weil Gottes Wort sich nicht verändert. Und alles, was uns herum vergeht irgendwie, soll uns nicht davon abhalten, einfach Gott nachzufolgen, dieser Hoffnung nachzugehen, die Gott in unser Herz gesetzt hat. In Römer 12, Vers 12 heißt es sogar, seid fröhlich in der Hoffnung. Also Gott schenkt uns auch Freude. Gott schenkt uns Freude in der Hoffnung darauf, dass Gott seine Zusagen erfüllt. Und wir sollen standhaft bleiben. Ja? Lasst uns festhalten. Lasst uns festhalten an dem, was Gott gesagt hat. In 1. Korinther 15, Vers 58, da heißt es, daher, meine geliebten Brüder, das ist ein Vers, den haben Ela und ich zu unserer Hochzeit bekommen, daher, meine geliebten Brüder, seid fest und unerschütterlich, alle Zeit überreich in dem Werk des Herrn, da ihr wisst, dass eure Mühe im Herrn nicht vergeblich ist. Ne? Auch das ist eine Hoffnung, dass alles, was wir tun, alles, was wir in der Absicht tun, Gott zu dienen, ihm Ehre zu machen, dass nichts vergeblich sein wird. Ne? Oft ist es so, wir tun und machen und helfen und wir sehen nichts. Ne? Wir denken, oh Mann, irgendwie hat es. Aber nein, das Wort sagt uns, dass unsere Mühe, alles, was wir für den Herrn tun, wird nicht vergeblich sein. Und so werden wir Dinge sehen in der Ewigkeit. Wenn wir in der Ewigkeit bei Gott sind, werden wir alles erkennen. Alles, was wir getan haben, alle Folgen, die es gehabt hat. Und da werden wir auch das erkennen, was unsere Mühe bewirkt hat. Ne? Wo wir vielleicht auf Erden noch denken, Mensch, waren so viele Menschen hier, so vielen Menschen haben wir gedient und viele sind wieder weg und man denkt so, ach, warum hat man das alles gemacht? Ne? Die Zeit investiert, Geld investiert, schlaflose Nächte gehabt, ne? Die Kraft investiert, hätte man vielleicht besser für was anderes genommen. Aber Gott sagt uns, eure Mühe war nicht vergebens, sondern ihr werdet es sehen in Ewigkeit. Ja, also bleibt unerschütterlich und seid alle Zeit überreich im Werk des Herrn, denn unsere Mühe wird eine Belohnung haben. Es wird nicht vergeblich sein. Ja, da, wo wir Nachbarn dienen, wo wir Menschen ermutigen, wo wir vielleicht auch Geld weggeben, was auch immer du tust zur Ermutigung von anderen, damit sie aufgebaut werden. Sei dir sicher, Gott hat es gesehen und Gott wird es auch belohnen. Also es wird nicht vergeblich sein. Und deswegen ist die Hoffnung, ist der Schutz unserer Gedanken. Ne? Ich habe gesagt, der Glaube ist für das Herz und die Hoffnung ist der Schutz für unsere Gedanken. Die hilft uns, unsere Gedanken immer in die richtige, weil der Gegenteil wäre die Hoffnungslosigkeit. Ne? Wenn die Gedanken erstmal so anfangen, in Hoffnungslosigkeit zu versinken, so, ach, das taugt sowieso alles nichts und warum eigentlich? Und warum soll ich das tun? Und warum soll ich aufstehen? Und eigentlich kann ich ja auch liegen bleiben. Ja? Das ist genau das Gegenteil, das ist diese Hoffnungslosigkeit. Und dann merkt ihr, wie die Gedanken immer destruktiver werden, alles abflacht. Aber in dem Moment, wenn ich meine Hoffnung auf den Herrn sehe, dass ich aufstehe und sage, Herr, ich gehe diesen Tag mit dir, du hast es versprochen. Und dann hilft die Hoffnung, unsere Gedanken zu beschützen. Und das Bekenntnis über die vielen Stellen, die wir jetzt hier gelesen haben, ne? Die Hoffnung lässt nicht zuschanden werden, seid fröhlich in der Hoffnung, dass darauf, dass Gott seine Zusagen erfüllt und so weiter. Ne? Das, wenn wir anfangen, diese Dinge zu bekennen, dann wirkt sich das Ganze positiv aus auf unseren Glauben, auf unsere Hoffnung. Also Bekennen ist ein ganz wichtiges Thema. Daher, meine geliebten Brüder und Schwestern, seid fest, unerschütterlich. Nee, das meine ich. Hebräer 10, 23. Lasst uns das Bekenntnis der Hoffnung unwandelbar festhalten. Also alles, was wir an Hoffnung von Gott empfangen, an Zusagen von Gott empfangen, alles, was wir im Glauben von Gott aus dem Wort Gottes nehmen, lass es uns unwandelbar festhalten. Passt auf, dass ihr nicht anfangt, die Worte zu verändern. Naja, ne, so wie die Schlange gekommen ist und gesagt hat, sollte Gott gesagt haben. Ne? Sondern es ist wichtig, dass wir das Wort Gottes so nehmen, wie es ist und es nicht verändern. Dass wir also, da müssen wir genau sein an dieser Stelle, ist ein wichtiger Punkt. Denn treu ist er, der die Verheißung gegeben hat. Ne? Treu ist Gott, der diese Dinge versprochen hat in seinem Wort, aber wir müssen, sollen unwandelbar daran festhalten. Und wir sollen es bekennen. Das Bekenntnis der Hoffnung hat immer mit Sprechen zu tun. Wir müssen es aussprechen. Weil der Glaube kommt aus dem Hören und da, wo wir das Wort Gottes, diese Bibelstellen, die wir jetzt gerade gelesen haben, die ich euch vorgesprochen habe, wenn wir diese Bibelstellen laut aussprechen und wiederholen und treu in diesen Texten bleiben, dann fällt der Glaube immer tiefer in unser Herz. Es fällt immer tiefer in unser Herz und es wird uns immer leichter fallen. Unseren Glauben wird immer fester werden. Die Hoffnung wächst, die Hoffnung auf Herrlichkeit wächst in uns, in unserem Herzen, in unseren Gedanken und es wird aus unserem Mund hervorkommen, auch was in unserem Herz drin ist. Ja, Jesus hat gesagt, was das Herz voll ist, dessen geht der Mund über. Und wenn wir anfangen, das Wort Gottes laut auszusprechen, so wie wir es in der Bibel lesen, dann wird es auch eine Wirkung erst in unserem Herzen haben, dann aber in unseren Gedanken und dann auch in unserem Sprechen. Ja? Und das ist wichtig. Durch unser Bekenntnis können wir den Glauben und die daraus entstehende Hoffnung aktivieren. Also indem wir das Wort Gottes bekennen, es laut aussprechen, können wir den Glauben und die daraus entstehende Hoffnung aktivieren. Und Bekennen in der Bibel, das Bekennen in der Bibel bedeutet, dasselbe sagen wie, da habe ich sogar aufgeschrieben, Bekennen ist dasselbe sagen wie. Wir sagen dasselbe, was Gott sagt. Wir bekennen nicht irgendwas, wir bekennen das, wir bekennen Gottes Wort mit unserem Mund. Wir sprechen Gottes Worte über uns und andere Menschen aus. Unser Mund spricht Gottes Antwort auf unser Problem aus. Wenn wir ein Problem haben, suchen wir in der Bibel nach einer Lösung. Wenn ich Probleme habe mit irgendwelchen Süchten, Jesus ist gekommen, um uns freizusetzen. Ne? Ich suche mir die entsprechenden Bibelstelle raus und bekenne sie laut. Und so kann ich Gottes Antwort aus der Bibel zu meinem Problem laut aussprechen und so dem Teufel widerstehen. Also wir stellen dabei nicht die Realität dessen in Frage, was unsere Sinne uns zeigen, ne? Wenn wir Schmerzen haben, wir stellen nicht in Frage, dass wir Schmerzen haben, es ist nicht irgendwie so ein positives Bekennen, aber wir stellen Gottes Wort, Gottes Wahrheit dagegen, gegen unsere Schmerzen. Und das ist der Punkt, wie es funktioniert. Also unser Mund spricht Gottes Antwort auf unser Problem aus. Ne? In seinen Wunden bin ich geheilt. Jesus Christus ist meine Versorgung nach seinem Reichtum in Herrlichkeit. Und all diese Bibelstellen. Ne? Wenn ich merke, okay, ich habe Angst vor der Gaspreiserhöhung oder vor der Strompreiserhöhung oder ob ich überhaupt Gas habe. Gottes ist unser Versorger nach seinem Reichtum in Herrlichkeit. Und er wird uns da durchbringen, weil er es versprochen hat. Und so kann ich die Aussagen Gottes dem entgegenstellen, was ich fühle, was ich erlebe über meine Umstände. Und es kann sein, dass es eine Zeit lang eine Abweichung gibt. Ne? Du siehst Dinge und das Wort Gottes sagt aber was anderes. Es kann sein, dass es einfach für eine Zeit eine Abweichung gibt zwischen dem, was wir sehen und was wir aussprechen und zwischen den Aussagen Gottes. Aber Gott wird sich darum kümmern. Ne? Die Hoffnung sagt, die Hoffnung geht, lässt uns nicht zuschanden werden. Gott wird sich darum kümmern. Und Zeugnis ablegen bedeutet, dass wir in allen Situationen das, was wir sprechen, am Wort Gottes orientieren. Also wir sprechen nicht irgendwas, sondern wir sprechen wirklich das Wort Gottes aus und wir lehnen es ab, uns von unseren Sinnen und Gefühlen bestimmen zu lassen, sondern sprechen mit Nachdruck das aus, was die Bibel über unsere Situation zu sagen hat. Wir müssen Gottes Standpunkt einnehmen. Das ist eigentlich so die Zusammenfassung davon. Ne? Wir gucken, was hat Gott dazu zu sagen und wir nehmen seinen Standpunkt ein, wir geben unseren Standpunkt ab und nehmen seinen Standpunkt ein. So wird Schritt für Schritt in jeder Notlage und jeder Situation ein Bekenntnis zur Errettung abgelegt, ne? Zur Errettung aus dem Problem, aus der Not, aus der Sünde. Jedes Problem, mit dem wir konfrontiert sind, wird zum Anlass, Gottes Antwort auf unser Problem auszusprechen. Also fang an, wenn du irgendwo merkst, da ist was in deinem Leben, fang an, Gottes Wort dagegen auszusprechen, es laut auszusprechen. Und so wird der Glaube und auch die Hoffnung wachsen und Gott wird ausführen, weil sein Wort nie leer zurückkehrt, wird es ausführen, wozu er es gesandt hat. Ne, hat Gott uns versprochen. Drei Punkte habe ich dazu. Ja, hier ist das nochmal. 1. Petrus 1, Vers 25. Gottes Wort bleibt in Ewigkeit. Ne? Also Gottes Wort ist das, was bleibt. Und es ist unveränderlich. Das Gras ist verdorrt, die Blume ist verwelkt, aber das Wort unseres Gottes besteht in Ewigkeit, hat Jesaja schon gesagt. Und Petrus hat es wiederholt in seinem Brief. Genau. Also ganz wichtig, dass Gottes Wort unveränderlich ist. Es ist nicht irgendwas, was wir aussprechen, sondern es ist das Wort von dem, der Himmel und Erde geschaffen hat, der das Nichtseiende ruft, als ob es da wäre. Ja, was ist wichtig, wenn wir bekennen, dass wir uns unter unseren Willen, unter Gottes Willen stellen? Ne? Dass wir sagen, Vater, dein Wille geschehe, ne? Nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Ne? Haben wir letzte Woche schon drüber gesprochen, das Vater unser. Weil wenn wir nur unseren Willen durchsetzen wollen, kann Gott nicht viel für uns tun. Aber wenn wir uns aufgeben und dann Gottes Willen in unserem Leben den Vorrang geben, dann kann Gott auch das ausrichten, was er uns versprochen hat. Also das Erste ist eigentlich, wir legen unseren Willen ab und erkennen Gottes Willen an. Das, was wir sagen, zweitens, das, was wir sagen, muss genau auf die Heilige Schrift gegründet sein. Also wir müssen uns die Mühe geben, die Bibelstellen wirklich aus der Bibel heraus zu nehmen, was wir aussprechen, was wir bekennen über unserem Leben. Das Bekenntnis muss auf der Heiligen Schrift gegründet sein. Und das Dritte ist, wir müssen uns durch den Heiligen Geist leiten lassen. Ja, der Heilige Geist leitet uns in alle Wahrheit. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns dem Heiligen Geist öffnen und uns auch von dem Heiligen Geist leiten lassen in unseren Bekenntnissen und in unserer Hoffnung. Ja, zum Schluss Zum Schluss komme ich noch zur Apostelgeschichte 20:32 und spreche das auch gleichzeitig über uns aus als Segen. Und nun befehle ich euch Gott und dem Wort seiner Gnade, das die Kraft hat, aufzuerbauen und ein Erbe unter allen Geheiligten zu geben. Also ich befehle euch Gott an und dem Wort seiner Gnade, das die Kraft hat, aufzuerbauen. Das Wort seiner Gnade hat die Kraft, aufzuerbauen. Ja, wenn wir aus der Heiligen Schrift die Worte nehmen, aus seiner Gnade, dann werden sie uns auferbauen und ein Erbe unter allen Geheiligten zu geben. Amen.